Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioN, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
Professor Dominik Föhringer ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er ist akademischer Direktor des Venture Lab Healthcare der TU München sowie Gründer und Leiter des jährlich stattfindenden Digital Health Summit. Föhringer schrieb zudem im Jahr 2023 zusammen mit Jürgen Grossmann und Franka Bauernfeind sowie einem Vorwort von Harald Schmidt das Buch Aus der Zeit gefallen. Das heutige Interview mit Professor Föhringer wird begleitet durch Professor Ralf Huss, er ist Pathologe und seit 2023 Geschäftsführer von BioM. Professor Huss hat 2022 ebenfalls ein umfangreiches Buch zur digitalen Medizin herausgegeben, unter anderem mit Beiträgen von Professor Föhringer. Gemeinsam bringen sie zwei unterschiedliche, aber sich ergänzende Perspektiven auf das Thema Digitalisierung in der Medizin mit. Ich spreche jetzt mit den beiden Herren über die Chancen, Herausforderungen und Notwendigkeiten, die die Digitalisierung für die Medizin mit sich bringt. Von der täglichen Arbeit eines Arztes bis hin zur Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie. Welche Technologien prägen die Zukunft und wie schaffen wir es, alle Beteiligten in diesen Wandel einzubinden? Professor Dr. Ralf Huss und Professor Dr. Dominik Föhringer.
Jetzt im Gespräch mit Edmund Sucek.
Grüß Gott und guten Tag an den Hausherrn Professor Dr. Ralf Huss.
Guten Morgen.
Und herzlich willkommen zum BioM-Podcast Professor Dr. Dominik Föhringer.
Guten Morgen.
Professor Föhringer, Sie entstammen einer altbayerischen Familie von Ärzten, die seit 8 Generationen Mediziner diverser Fachrichtungen hervorbrachte. Wie hat die Digitalisierung Ihren Alltag als Arzt in der Patientenversorgung verändert?
Ja, Sie sprechen in der Vergangenheit, ich würde gar nicht in der Vergangenheit sprechen, sondern im Präsens. Sie tut das jeden Tag und sie tut es auch immer wieder. Also es ist so, dass mir klar geworden ist, dass Medizin an sich sich graduell weiterentwickelt, dass wir aber ohne einen sinnvollen Einsatz von Digitalisierung uns gar nicht mehr auf das eigentlich Wesentliche, nämlich den Heilberuf, richtig konzentrieren können. Der Arztberuf ist so überfrachtet worden von bürokratischen und anderen Themen, die uns so viel Zeit kosten, dass wir dort unbedingt Digitalisierung zum Einsatz bringen müssen, sonst geht's gar nicht positiv weiter. Und dementsprechend sehe ich das auch nicht als Belastung und finde auch dieses Müssen gar nicht so als das richtige Verb, sondern ich würde sagen, wir können und wir haben eine riesige Chance darin. Und da sind Sie auch schon bei meinem Kernpunkt, eigentlich Ängste abbauen und Brücken bauen, weil wenn wir das miteinander machen, dann können wir uns weiterentwickeln.
Im Zuge dessen der Digital Health Summit. Was verbirgt sich dahinter? Sie sind der Chef davon. Seit wann? Wie kam es dazu und warum?
Ja, wir machen das jetzt im Endeffekt eigentlich schon im 7. Jahr und Professor Böhler, der einen Lehrstuhl an der TH Deggendorf für Digital Health hat und ich, uns ist klar geworden, dass es eine Community gibt in München oder sagen wir mal in Bayern, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und die sich gerne austauscht. Und zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, gab es am Horizont auch sonst nicht viele Veranstaltungen zu dem Thema und dann haben wir uns einfach mal getraut. Und wenn man sich das heute anschaut, wie oft Pionierarbeit im Rückspiegel, sah das damals für uns eigentlich einfach aus, obwohl es wahrscheinlich komplexer war, aber wir haben es einfach gemacht. Und dann haben wir gestartet, oberhalb von der Wiesen in einem Büro von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die uns unterstützt hat. Die haben uns da kostenlos aufgenommen und haben gerade mühselig in der Woche davor noch ein bisschen Geld für Catering zusammengekratzt. Und ich weiß noch, der eine oder andere kam zu mir und hat gesagt, ich habe jeden Tag darauf gewartet, dass ihr es absagt. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, das stand nie zur Diskussion. Es hätte sein können, dass jeder sein Pausenbrot selber mitbringen muss. Aber auch das ist uns gelungen. Und dann haben wir sofort gesagt, das machen wir weiter. Aber Sie haben ja gefragt, worum geht's? Es geht mir um den Austausch zwischen Leuten, die in IT, in Technology unterwegs sind, zwischen denen, die Entrepreneurship machen, also das gute deutsche Wort Unternehmertum, und denen, die eigentlich aus der Medizin kommen. Und das sind so die wichtigen Punkte, dass wir da auch wieder Austausch schaffen, Vernetzung schaffen und dass wir da einen Kongress über 2,5 Tage hinlegen, wo genau diese Köpfe zusammenkommen.
Diesen Herrschaften wollten Sie eine Art Forum bieten?
Ja, ich glaube, das Forum ist genau der richtige Begriff. Oder sagen wir mal, man kann auch sagen ein Nest, weil wir natürlich auch immer Leute hinzuziehen, die Kapital mit an Bord bringen. Ja. Und in diesem Jahr ist es uns dann sogar gelungen, gemeinsam mit BioM das Ganze im Rahmen vom Digimed-Symposium zu integrieren. Und das hat uns eigentlich viel Spaß gemacht, weil da sieht man dann, dass solche Veranstaltungen zwar erwachsen werden, aber immer noch einer gewissen Dynamik unterliegen und man immer wieder mit neuen Köpfen und neuen Gesichtern unterwegs ist. Und wenn wir mittlerweile aus dem Ministerium dazu Besuch bekommen, dann ist es ja auch so, dass man sagt, okay, man wird ernst genommen, man wird wahrgenommen.
Seit 2022 sind Sie Herausgeber der Fachzeitschrift Die Unfallchirurgie für das Fachgebiet Digitalisierung. Digitale Assistenz in der Medizin ist ein Kernpunkt Ihrer Analysen. Wie bewerten Sie den Einsatz von KI in der Diagnose und Therapieplanung? Sehen Sie mehr Chancen oder Risiken, insbesondere in Bezug auf die Arzt-Patienten-Beziehung?
Ja, das ist jetzt eine weite Frage. Ich glaube, allein zu der Frage könnte man eine Podcast-Reihe machen, um es mal so zu sagen. Aber ich möchte Sie, oder ich versuche, mich kurz zu fassen und nicht in einen meandernden Thomas-Mann-Satz abzudriften. Ich sehe ganz klar mehr Chancen denn Risiken. Es muss ganz klar sein, dass die Digitalisierung nur der Co-Pilot ist. Das heißt, im Driver's Seat oder im Pilotensitz sitzt nach wie vor der Arzt und der Mensch. Das ist mir ganz wichtig, weil dann ist Kommunikation zwischen Arzt und Patient auf jeden Fall so, dass man sagt, es geht vom Arzt aus und die Heilung steht im Mittelpunkt. Aber dass wir bei den anflutenden Datenmengen und bei den wachsenden Datenmengen nicht drumherum kommen, auch KI-Lösungen einzusetzen, das ist völlig klar. Es ist nur so, es muss immer noch ein Mensch dahinter sein, der das Ganze kontrolliert. Vergleichsbeispiel Luftfahrt. Es wäre technisch möglich, einen Airbus mit 300 Leuten an Bord von hier nach Hamburg zu fliegen, ohne dass da ein Pilot an Bord ist und das Flugzeug dort auch gut zu landen. Aber dennoch ist es in der letzten Minute ganz, ganz oft hilfreich. Nicht zuletzt die Landung auf dem Hudson hat bewiesen, wenn du jemanden hast, der viel Erfahrung hat, dann schlägt es jeden Algorithmus auf der Welt und dann kommen da auch kreativere Lösungen raus. Das heißt, klare Antwort, KI ist eine Chance, aber es braucht die menschliche Leitplanke und die menschliche Führung in der ganzen Geschichte.
Professor Huss, wie sehen Sie das als Pathologe?
Nun, für uns ist natürlich die Arzt-Patienten-Beziehung etwas geringer da, aber wir sehen natürlich ein hohes Potenzial für die KI einfach in den Diagnosepotenzial, weil es gibt zunehmend mehr Klassifikationen unterschiedlichster Krankheiten und vor allen Dingen im Bereich der prädiktiven Aussage. Das heißt, können wir vorhersagen, welches Medikament für welche Erkrankung, vor allen Dingen welche Tumorerkrankung anspricht? Das können wir als Individuum, selbst als gemeinsames Pathologenteam fast gar nicht mehr leisten. Und da ist es inzwischen zweifellos so, dass die KI und die Nutzung von Daten hier einen Riesenvorteil bildet im Hinblick auf Konsistenz, Automatisierung, Verlässlichkeit und auch in einer besseren prädiktiven Aussage. Absolut. Also wir sehen es als absolute Chance, wobei, sagen wir mal, doch eine gewisse, wie soll ich sagen, Ängstlichkeit und Zurückhaltung der Fachkollegen gegeben ist, weil es ein großer Aufwand ist, das natürlich ans Laufen zu bringen.
Welche gemeinsamen Schnittstellen zwischen Ärzten, Pharmaindustrie und Technologieunternehmen sehen Sie, um die Digitalisierung in der Medizin voranzutreiben? Wo ist die Zusammenarbeit besonders notwendig und wo gibt es bereits Vorbilder?
Also ich muss sagen, es gibt immer wieder Leuchttürme, die ganz, ganz klar zeigen, wie sowas funktionieren kann. Denen werden aber natürlich auch immer wieder mal Steine in den Weg gelegt oder man hat immer wieder mal Schwierigkeiten zu sehen, wie kommt das Ganze dann wirklich in die Akzeptanz. Das heißt also, ich meine, wir haben in München doch das ein oder andere Unternehmen, wo ich sage, da sind wir glücklich, dass wir die hier haben und die auch die Entwicklung nach vorne bringen. Wenn Sie sich zum Beispiel DeepSea anschauen, die also Radiologiedaten auswerten und zur Verfügung stellen und sich mit der Analyse befassen, da haben Sie ein starkes Team. Die sind persönlich daran stark interessiert, kommen auch aus der Medizinerwelt, haben aber durchaus verstanden, wie muss das Ganze ökonomisch weiterlaufen. Wenn Sie sich anschauen, hier um die Ecke in Großhadern hat Professor Wieland Sommer Smart Reporting aus der Wiege gehoben. Mittlerweile nicht mehr wegzudenken, die strukturierte Analyse oder strukturierte Befundung von Röntgenbildern. Das heißt, es gibt unzählige Beispiele, die das Ganze positiv in die Wege geleitet haben, die man aber auch alle noch skalieren kann. Und da ist es so, ich schaue jetzt hier hinter Sie, da liegt ein Stapel Venture Capital Magazine. Das wäre natürlich schön, wenn wir da in Deutschland ein bisschen mehr Wagemut hätten und ein bisschen mehr mehr, sagen wir mal, Elon Musk hätten, ja, der zwar im Moment im Kreuzfeuer der Kritik steht für politische Themen, aber wo man sagt, da sieht man schon, wenn sich jemand traut, dann kann man Dinge machen. Und wenn für mich die schwierigste der Wissenschaften der Welt ist, heißt immer, das ist not a rocket science. Und wenn sogar Rocket Science heutzutage besser in privater Hand gelöst wird als von der NASA, dann bin ich schon erstaunt. Und dann denke ich mir, das geht nur in Amerika. Und da würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Venture Capital Rockets und Rockstars in Europa hätten, die sich trauen, in die Themen zu investieren.
Also mehr Elon Musk, oder?
Ja, was heißt Elon Musk? Wie gesagt, wir brechen das immer auf einzelne Personen runter. Ich meine, letzte Woche hat irgendjemand auch irgendwelche Vergleiche nach Südamerika gesagt, wir müssen mehr diesen Menschen wagen und so. Nein, wir müssen uns generell mehr Wagemut zutrauen. Ich spreche ganz, ganz oft mit Unternehmern, die in der zweiten Lebenshälfte sind, die sagen, man muss sich an einigen Stellen was trauen und muss auch, sagen wir mal, diese Abwägung Risiko versus Chance mal wirklich so analysieren, dass man sagt, ja, da ist ein gewisses Risiko dahinter, aber das ist in allem im Leben und wir müssen es einfach mal wagen, auf verschiedene Dinge auch mal mit einem gewissen Kapital loszugehen und einfach Dinge loszutreten. Ich habe es vorhin gesagt, beim Digital Health Summit haben wir das gemacht. Ich habe ein Startup mit aus der Wiege gehoben und da haben wir uns auch einfach mal getraut und da kommen ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Aber wie immer im Leben, man kann mit gemeinsamem Effort und mit einer gewissen Geduld und Persistenz praktisch alles aus dem Weg räumen. Man muss nur weitermachen und immer wieder Energie reinstecken und dann funktioniert es auch.
Und auch etwas Geld reinstecken.
Kapital ist auf jeden Fall unausweichlich. Und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber das wissen Sie genauso gut wie ich.
Ich kann das nur unterstreichen. Und gerade wir als BOM versuchen ja auch gerade, die Unternehmen diesen Wagemut zu unterstützen, das zu fördern. Was wir gemerkt haben, ist einfach, wir waren sehr erfolgreich über die letzten 25, 30 Jahre. Aber es braucht jetzt halt etwas mehr dazu. Gerade im Vergleich, was in den USA passiert und in anderen Ländern. Wir brauchen das Kapital. Ich sage immer, das Geld ist da, es haben nur die anderen. Wir müssen Anreize schaffen, dass auch wir davon was haben. Und wir müssen halt in diesem Rahmen es unterstützen, weil unsere Exzellenz im Bereich der Wissenschaft und Forschung ist unzweifelhaft. Und Motivationen und Antrieb haben wir genug, wie Herr Pfüringer schon gesagt hat. Aber wir müssen es wirklich auch mit dem gewissen Unterstützung und Drive auch aus der Politik und auch zumindest nicht als Verhinderer dort stehen, sondern als Unterstützer für diese Aktivitäten.
Wearables und Telemedizin gewinnen immer mehr an Bedeutung. Professor Pfüringer, wie integrieren Ärzte solche Technologien in den klinischen Alltag?
Wichtiger Punkt, gerade wenn Sie mich als Orthopäden und Unfallchirurgen ansprechen, so ein Wearable kann einem ganz guten Aufschluss geben, ob eine Operation, die wir durchgeführt haben, gelungen ist, ob eine Operation notwendig ist, ob eine Revision notwendig ist. Es muss nur intelligent sein. Wir müssen das klar und gut trennen zwischen Lifestyle und Medizin. Ich bringe immer das Beispiel, in Japan hat irgendjemand eine Toilette entwickelt, die bei jedem Toilettengang aus ihrem Urin eine vollständige Analyse macht. Und dann sind also Leute zu ihrem Urologen oder Nephrologen gegangen und haben da hunderte von Werten irgendwie angebracht. Das ist wie wenn jeder von uns sich jeden Tag Blut abnehmen lässt. Das ist ein Overkill. Und genauso ist es mit dem Wearable. Also wenn mir jeder sagt, schauen Sie mal, ich mache so und so viele Schritte, sage ich, das ist alles wunderbar, aber das heißt ja nicht, ob Sie gut laufen oder schlecht laufen oder sonst irgendetwas. Das heißt, wir müssen schon ein Stückchen weit immer trennen und eine intelligente Analyse dahinter hängen. Aber was ganz klar ist, wenn wir etwas nicht vermessen, dann können wir es nicht analysieren. Und nur was wir erstmal vermessen haben, können wir dann eine Analyse unterziehen und dann auch eventuell sagen, Mensch, das war Quatsch, das bringt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber überlegen Sie sich mal, was Ihnen heute Ihr Auto mit einem simplen Bordcomputer, und ich spreche jetzt nicht von Hightech-Autos, sondern jedes ganz normale Auto sofort an Informationen rausziehen kann. Da können Sie dann schon viel, viel davon ableiten. Und im Endeffekt ist ja unser menschlicher Körper orthopädisch gedacht auch nicht viel anders. Sie schütten so und so viel Treibstoff rein, Sie machen so und so viel Bewegung und Sie versuchen, den Abrieb zu minimieren und sagen wir mal im Fall des menschlichen Körpers einen Trainingseffekt zu steigern. Und dementsprechend bin ich da jemand, der dem positiv gegenübersteht. Aber auch da ist noch ganz viel Luft. Da kann man auch ganz, ganz viel reininterpretieren und weiter analysieren und weiter forschen.
Sind Sie auch ein klein bisschen Sklaven dieser Fitness-Tracker und was es da alles gibt, so geworden?
Absolut.
Optimierung also, heißt das große Stichwort.
Also, absolut. Ich bin zum Beispiel jemand, der ganz, ganz klar, und das bringt viele Leute zum Schmunzeln, immer sagt, wir müssen Digitalisierung auch aus unserem Leben wieder ausgrenzen. Also die Industrie war jetzt in den letzten 20, 25 Jahren sehr gut darin, uns quasi unser Handy in eine Position zu bringen, wo wir es quasi nicht mehr aus der Hand legen. Wenn Sie sich Leute anschauen, vor allem jüngere Generationen, die können keine 3 Minuten an der Bushaltestelle oder im Restaurant sitzen, ohne eigentlich dieses Gerät immer irgendwie in der Hand oder am Tisch oder sonst was zu haben. Und ich finde, das macht unsere Aufmerksamkeitsökonomie auch ein Stückchen weit kaputt. Und ich bin zum Beispiel jemand, der zu Hause kein WLAN hat, also kein Internet. Da lachen dann alle immer. Ich sage, wenn ich mal einen Flug buchen muss oder wirklich was nachschauen, dann kann man sich ja immer irgendwie ein Internet besorgen. Das funktioniert. Aber diese permanente Versuchung, alle Sekunden im Internet zu surfen und irgendwie unterwegs zu sein, das frisst unglaublich viel Zeit und es fällt einem erstmal wieder auf. Ich habe Gott sei Dank relativ viele Autoren als Freunde, die mir Bücher schenken, wo wir untereinander im Austausch sind. Ich habe selber ein Buch dieses Jahr geschrieben. Ich habe mit Herrn Huss gemeinsam ein Buch auf den Weg gebracht und hoffentlich nicht das letzte. Aber die Zeit, sich zu nehmen, ein Buch zu lesen, eine Zeitschrift zu lesen oder in ein gutes Gespräch zu kommen. Wie angenehm ist es doch im Flugzeug, wenn man mal kein Netz hat oder wenn vielleicht mal der Akku vom Telefon leer ist und man muss in ein Gespräch oder fragt jemanden auf der Straße nach dem Weg. Diese menschlichen Interaktionen, die dürfen uns nicht verloren gehen. Und das hält absolut Stand auch in der Medizin. Ich finde, ein Rechner darf nie zwischen Arzt und Patient stehen, sondern der kann den Weg unterstützen. Aber wenn wir mit dem Patienten sind, dann hat er das Internet nichts verloren und auch sonst was. Das muss alles hinterher und im Hintergrund stattfinden.
Professor Huss, wie könnten die gewonnenen Daten, solche Daten, die Medikamentenentwicklung beeinflussen?
Also was wir wissen ist, je mehr Daten wir haben über die Nutzung von oder die Wirksamkeit von Medikamenten, sowohl in der Zulassungsphase als auch im Beobachtungsstadium, das heißt vor und nach der Zulassung, umso eher können wir natürlich abschätzen, ob ein Medikament hilft oder nicht hilft. Und vor allen Dingen im Rahmen der klassischen klinischen Prüfung ist es ja so, es gibt dann Einschlusskriterien, Patienten gehen in diese Studienzentrale und müssen dort alle 4 Wochen wieder auftauchen zu dieser besagten Blutentnahme, aber auch Blutdruck messen, Puls messen und so weiter. Wir könnten viel mehr erreichen, vor allen Dingen schneller sein und kosteneffizienter sein, wenn wir die Patienten auch zumindest für den Zweck der Studie natürlich enger überwachen könnten und auch, sagen wir mal, Wirkungen und Nebenwirkungen und Wechselwirkungen damit schneller erkennen. Aber ich bin völlig bei Herrn Föhringer zu sagen, man sollte nicht Sklave werden natürlich des Messwahnsinns, weil sonst passiert uns das Gleiche. Dann haben wir nämlich den berühmten Praxishochdruck nicht nur in der Praxis, sondern jedes Mal, wenn man auf die Smartwatch schaut, und dann geht auch da der Blutdruck hoch und liefert uns verfälschte Daten oder wenn wir irgendwie dem Gaming verfallen und diesen verschiedenen Spielen einfach verlieren. Also da müssen wir schon wirklich den Mittelweg finden. Aber dafür, für die Medikamentenentwicklung und Beobachtung und Interaktion und überhaupt das Monitoren von Patienten, ist es sehr hilfreich oder kann es sehr hilfreich sein.
Wir haben ja gerade in unserem Podcast das Münchner Leukämielabor gehabt. Da war es ja sehr positiv, die KI zur Datenauswertung auch. Ne?
Naja, aber Leukämie ist natürlich genauso einfach. Es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung und die natürlich auch in viel genetische Hintergründe hat. Also je mehr ich über eine Krankheit weiß, gerade im Bereich der Leukämien und ähnlicher, vor allen Dingen bösartiger Erkrankungen, umso besser kann ich präzise und als in der Präzisionsmedizin dagegen vorgehen oder zumindest Erfahrungen sammeln. Weil dass wir eins nicht vergessen dürfen, ist, was genauso schlimm ist, sagen wir mal, zu behandeln ist mit dem falschen oder nicht zu behandeln ist mit dem falschen Medikament zu behandeln. Das ist vielleicht sogar noch viel schlimmer, weil dann verlieren wir wertvolle Zeit, das richtige Medikament zu finden oder zu intervenieren. Und das ist halt genauso ein Thema, was wir mit Daten und der Nutzung von künstlicher Intelligenz oder zumindest blanker Statistik einfach bearbeiten könnten.
Ein zentraler Punkt der Digitalisierung ist der Austausch von Daten. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hürden, um Datensilos in Krankenhäusern und in der Pharmaindustrie zu überwinden?
Das ist ein relevanter und sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir hatten gerade an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften am Freitag dazu einen praktischen ganzen Tag, der sich darum drehte. Die Standardisierung von Daten ist ein Problem. Wir sprechen alle nicht die gleiche Sprache. Ich meine, viele Leute kennen das noch aus ihrer früheren Zeit. Man hatte 5 verschiedene Währungen in der Tasche, wenn man auf der Reise ist. Heutzutage haben wir da eine Währung, zumindest in Europa, wenn ich so spreche. Und um diese Parallele zu ziehen, so bräuchte man das auch in der Medizin. Es liegen halt viele Daten oft vor, die nicht miteinander im Austausch stehen. Und sie liegen leider auch in der falschen Form vor. Wie oft habe ich Patienten, die zu mir eine CD schleppen mit irgendwelchen MRTs und CTs, auch noch heute, und dann sagen, haben Sie überhaupt noch ein Lesegerät dafür? Sag ich, na, jetzt tun wir mal nicht so, als ob das 3,5 Floppy wäre, aber es ist schon ein Datenträgerformat oder eine Form des Austausches, den man so vielleicht nicht mehr unbedingt für zeitgemäß hält, wenn Sie jeden Flug buchen können online, Ihre gesamten Online-Banking-Daten und sogar erfreulicherweise viele Amtsgänge online machen können, da Datenträger durch die Gegend zu schleppen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann als nächstes die Zusammenführung dieser Daten. Und da haben wir riesige Schwierigkeiten. Und auch da sind viele Pfründe und Ängste der Vergangenheit uns im Weg, dass die Leute sagen, ja, ich werde doch nicht transparent oder ich stelle das doch nicht ins Internet, wo ich dann immer sage, spätestens dann, wenn du was hast, und Herr Huss hat es ja vorhin angesprochen, wenn Sie sozusagen bei einer Tumorerkrankung Next Generation Sequencing machen, da kenne ich niemanden, der nicht sein NGS-Ergebnis quasi auf Facebook laden würde, wenn er dadurch eine Chance hat, eine bessere Therapie zu finden. Ja, und ich meine, Sie sehen ja in Amerika, Patients Like Me gibt es, glaube ich, seit über 20 Jahren, da tauschen sich die Leute aus, die eine seltene Erkrankung haben. Da tauschen sich die Leute aus, die verzweifelt sind und die sagen, ich nutze die Fähigkeiten des Internets, um mich hier in Foren auszutauschen mit Leuten, die eventuell genauso betroffen sind. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Standardisierung und wir brauchen die Ermöglichung des Austausches und beim Datenschutz ein sinnvolles Augenmaß. Die Datenschützer werden immer als die Bösen dargestellt, aber das muss gar nicht so sein. Man muss nur mal mit ihnen in Dialog treten.
Die Nutzung von Gesundheitsdaten ist ja bei uns eher noch strenger reguliert. Wie schaffen wir es, Datenschutz und Innovationsförderung in Einklang zu bringen, ohne dass wertvolle Zeit und Ressourcen verloren gehen?
Ja, wie ich gerade gesagt habe, wir müssen in Dialog gehen. Ganz oft ist es so, ich habe mich mit verschiedensten Datenschützern schon persönlich ausgetauscht anhand von Projekten. Wenn man sinnvoll darlegt, was man hier vorhat und wenn man sich an gewisse Spielregeln der Pseudonymisierung und der Datensicherung auch hält, dann ist das alles möglich. Ja? Sie müssen halt schauen, dass Ihre Serverfarm eventuell in Deutschland steht und nicht in einem Land, wo wir relativ wenig Zugriff drauf haben. Sie müssen auch schauen, dass Sie eine sichere Cloud haben und etwas, woran Sie vertrauen. Aber ich sage nochmal, mein Beispiel ist immer Online-Banking, das machen jetzt die Leute seit Jahrzehnten und ich höre jetzt nicht, dass da laufend größte Schäden entstehen, ja. Und die Thematik ist genau die gleiche in der Medizin. Mit der EPA haben wir da also einen Vorstoß. Mit der European Health Cloud haben wir auch eine Chance, dass wir da zumindest einen Fortschritt rausbringen. Aber gleichzeitig brauchen wir natürlich noch alle möglichen Standardisierungsmodelle. Wir haben uns letzte Woche in der Akademie auch darüber unterhalten. Allein wenn Sie 2 Laborergebnisse von Münchner Blutlaboren bekommen, dann kommen Patienten zu mir und sagen, Sie, schauen Sie mal, der Wert hat sich verzehnfacht. Dann sage ich, nein, Sie müssen ein bisschen weiter nach rechts schauen, da steht die Einheit. Der Wert ist genau der gleiche, es ist nur eine andere Messeinheit. Aber wenn wir das schon nicht übereinander bringen und weil da 2 Papiere liegen, teilweise Fax, kein Witz, ja, dann sieht man ja, wo stehen wir denn technisch? Und da merkt man, da sind schon die ersten Schwierigkeiten.
Brauchen wir da eventuell eine bessere Kommunikation, eine bessere Interaktion?
Also durchaus. Ich glaube, wir haben viele unserer Patienten nicht anständig und adäquat informiert. Weil es sind ganz oft Ängste, die das Ganze bestimmen, statt die Möglichkeit von Chancen. Es darf nicht immer über Datenraub gesprochen werden und über Datenverluste und was weiß ich und Hacking und sonst irgendetwas. Come on, wer hackt denn, ob also ich jetzt Diabetes habe oder ob ich mir als Kind mein Bein gebrochen habe? Das ist doch am Schluss allen Leuten weitestgehend wurscht. Es geht doch darum, dass man den Leuten hilft. Und da komme ich nochmal auf mein Beispiel von vorhin. Spätestens, wenn Sie eine schwere Erkrankung haben und Sie haben da eine gewisse Analytik dahinter gehängt, haben Sie an dem Austausch ein Rieseninteresse. Und einer unserer vergangenen Gesundheitsminister, der von seinem Fach da was verstanden hat, hat auch gesagt, Datenschutz interessiert nur den Gesunden. In dem Moment, wo Sie was haben, ist Ihnen Datenschutz völlig wurscht. Ja, da schreien Sie laut auf der Straße, wenn Sie irgendwo den finden könnten, der entweder die richtige Knochenmarksgruppe hat oder sonst irgendeine andere genetische Variation, mit der Sie auch weiterkommen und zu einer schnelleren Diagnostik kommen. Aber ich bin sicher, Herr Huss hat da tiefere Expertise, weil er damit auch fachlich viel, viel mehr zu tun hat und auch viel mehr dazu zu sagen, was sinnvoll ist.
Dann fragen wir doch den Herrn Huss.
Ja, es ist genau richtig. Es wird natürlich vielfach, die Ängste werden nicht genommen, sondern teilweise sogar noch geschürt. Und es ist völlig richtig, wir müssten viel mehr aufklären. Ich war vor kurzem bei einem befreundeten Kollegen und habe das Thema diskutiert, elektronische Patientenakte und was der Vorteil ist. Und selbst ein niedergelassener Internist tut sich damit teilweise schwer, die Vorteile zu erkennen mit dem Austausch von Daten. Weil genau wie Herr Pföhringer sagt, selbst wenn man manchmal zum Arzt kommt, weiß ich nicht mehr genau, wann ich mir das Bein gebrochen hatte. Ob das jetzt vielleicht in den 90er oder in den 2000er Jahren waren, mag nicht so relevant sein. Aber ob ich auf ein Medikament schon allergisch reagiert habe, das mag ich mir noch merken können. Aber viele andere sind damit einfach überfordert, gerade im Stress, wenn es drauf ankommt. Wenn man in die Notaufnahme muss, wenn man irgendwo ist und sagt, was nehmen Sie denn jetzt? Und nicht jeder hat seinen Beipackzettel dabei. Und wenn es möglich wäre, diese Daten schnell verfügbar zu haben, ob man auch zum Beispiel in einer klinischen Studie ist, davon haben die nämlich die Kollegen vor Ort, können keine Ahnung haben, es nicht wissen, aber sie brauchen diese Information.
Unterstützung durch die Politik und neue Rahmenbedingungen. Sie haben es ja ein bisschen schon angesprochen. Der Gesundheitsminister hat da ein bisschen einen Schritt gewagt. Und wie sehen Sie es? Welche Notwendigkeiten haben wir da?
Wir müssen ein bisschen mehr in den Dialog zwischen Politik und Medizin investieren. In Bayern haben wir das. Wir haben mit Frau Ministerin Gerlach jemand, der sehr interessiert ist und der da auch im Dialog ist. Auf der Bundesebene fehlt mir das. Da kommen alle möglichen Dinge da zum Vorschein, wie ein Klinikatlas, der vorher mit niemandem vom Fach abgesprochen gewesen sein kann. Da kommen Gesetze, leider auch durch den Bundesrat, die nie mit irgendwelchen Fachleuten besprochen wurden. Ich bin überhaupt nicht gegen Veränderung oder gegen Innovation, ganz im Gegenteil. Nur du musst doch die richtigen Leute dir an Bord holen. Und da muss ich auch ganz offen sagen, niemand ist allwissend. Und ich sage als Beispiel, wenn ich jetzt als Orthopäde-Unfallchirurg gefragt werden würde, das sowas zu machen, würde ich mir immer einen Internisten, einen Neurologen, einen Pathologen, einen Biowissenschaftler mit an Bord holen, um all diese Fächer zu begreifen. Und da kann man ja auch die Leute packen. Ehrlich gesagt, es ist ja eine Freude, wenn Sie einen Amts- oder Würdenträger haben und sagen, würden Sie in eine Kommission gehen, die Bundesregierung berät in neuer Gesetzgebung, und zwar jetzt, was weiß ich, über die nächsten 3 Monate, dann ist das, glaube ich, etwas, was viele Leute mit großer Freude machen würden und auch mit einem großen Elan. Und dann kann man daraus etwas entwickeln. Aber wenn ich, sagen wir mal, Gesundheitspolitik in einer Talkshow mache, dann wird es ein bisschen schwierig. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir vielleicht 2025 da einen Wechsel zu mehr Kompetenz statt nur Kommunikation haben.
Also Hilfe aus der Politik ist durchaus sinnvoll, höre ich das heraus. Wie bewerten Sie die digitale Kompetenz von Ärzten, Patienten und Pharmaunternehmen? Was sind aus Ihrer Sicht die dringendsten Maßnahmen, um diese zu fördern? An beide Herren die Frage, vielleicht an Sie erst, Herr Pföhringer.
Ja, also ich muss sagen, was heißt digitale Kompetenz? Da würde ich ja dann immer jemand anderen als inkompetent darstellen. Würde ich gar nicht sagen. Also die Leute sind schlecht informiert, und zwar auch wir Ärzte. Alles, was ich über Digitalisierung selber weiß, habe ich mir selber angelernt aus Neugier und aus Wissbegierde. Ja. Es gibt aber im gesamten Medizinstudium niemand, der einmal erklärt, was darf ich denn überhaupt, wie funktioniert Datenschutz in Zeiten des Internets, was kann eine App und so weiter. Das heißt, es fehlt völlig an der Aufklärung zu dem Thema, und damit kann auch die Kompetenz gar nicht da sein. Und der Patient, das kommt halt auf die Altersgruppe an. Klar, ein Digital Native wird immer deutlich mehr Ahnung haben und sich total leicht tun. Der kann irgendwas in eine Cloud laden und an seinen Arzt schicken. Aber ob das jetzt, sagen wir mal, die berühmte Rentnerin Erna Meyer mit 78 kann, das weiß ich nicht. Da gibt's total tolle Beispiele. Ja, aber es ist trotzdem so, dass Leute, die damit aufgewachsen sind, sich damit leichter tun. Aber es muss auch der Arzt gewissermaßen drauf geschult werden. Wir haben schon verschiedenste Formate gehabt, wo wir in solchen Talkrunden oder in anderen Formaten auch online Ärzte befragt haben, wie es da aussieht mit der Verordnung von DIGAS. Da merkt man, es fehlt am Hintergrundwissen. Die meisten wissen gar nicht, wie es funktioniert oder wie das vergütet wird oder was sie für Möglichkeiten haben. Das heißt, es fehlt an der gesamten Aufklärung. Das heißt nicht, dass wir jetzt im Fernsehen irgendwelche Kampagnen schalten müssen, aber es muss irgendwie, sagen wir mal, eine sinnvolle Form des Austausches geben, auch wieder online, wo ich mich mal belesen kann, was kann ich, was darf ich, was muss ich, was soll ich. Weil nur dann kann ich meinen Patienten beraten.
Professor Huss, Die dringendsten Maßnahmen vielleicht, was kann auch BioM da zum Beispiel mit bewirken oder anschieben?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück kurz. Also DIGAs, also digitale Gesundheitsanwendungen, die klassischen Apps auf den Smartphones. BioM, wir haben das Digimed-Projekt mit unterstützt über die letzten Jahre und es wird auch fortgeführt. Und wir hatten da wirklich die Herzfit-App mitentwickelt, die auch von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Herz-Kreislauf-Erkrankung wirklich als Wegweisen mit unterstützt wurde. Was können wir mitmachen? Noch mal einen kleinen Zwischenschritt zur Kompetenz. Wir haben zwar die Digital Natives, das ist richtig, aber es gibt im ganzen Medizincurriculum für die Ausbildung von Medizinstudenten das Thema digitale Kompetenz wird nicht oder kaum berücksichtigt. Das Gleiche gilt, wir haben für alles mögliche Fachärzte. Ja, also Herr Föhringer, Orthopäde, Unfallchirurg, ich Pathologe oder Molekularpathologe und habe sogar noch eine Fortbildung Bluttransfusionswesen. Es gibt zwar das Bereich Medizininformatik, aber das wird so stiefmütterlich behandelt. Es gibt meines Wissens in ganz Deutschland nur 2 Ausbildungszentren oder Fortbildungsberechtigte zu dem Thema. Das heißt, das Thema Medizininformatik kommt bei unseren klinischen Kollegen nur ganz bedingt an. Entweder sie können es, haben es gelernt oder sie müssen es, weil es notwendig ist, oder sie haben, wie vielleicht wir beide hier, Herr Pföhringer und ich, ein Interesse, das zu machen. Was machen wir als BioM? Klassisch im Bereich der Medikamentenentwicklung. Wir werden im nächsten Jahr eine Initiative fortführen und verstärken. Das heißt AI for Biotech, wo wir ganz speziell mit Partnern wie die Herrn Föhringer und anderen Kollegen aus dem Bereich Digital Health, mit KI-Kollegen, gerade aus München, aus Bayern und international, hier Grundlagen legen wollen. Wie kann man mehr Daten nutzen? Wie kann man Medikamentenentwicklung beschleunigen? Wie können wir einfach besser und schneller werden? Das ist unser Ziel als BioM.
Und die Ärzte auch damit kompetenter werden.
Die werden wir mit informieren und das kommunizieren.
Welche Aufgaben in der Pharmaindustrie können sinnvoll automatisiert werden, Professor Huss?
Nun, die Pharmaindustrie ist natürlich schon stark automatisiert. Der ganze Prozess der Entwicklung funktioniert ja meistens schon. Wir haben die Nobelpreise in diesem Jahr gesehen für AlphaFold, also eine zur Optimierung von Medikamentenentwicklungen, von Antikörpern und anderen. Das machen praktisch alle. Die Nutzung von Daten aus ihren Patienten machen alle. Wo wir uns einfach schwer tun, ist genau das Thema klinische Studien, was Herr Pföhringer schon angesprochen hat. Wie kriegen wir standardisierte Daten heraus? Das heißt, die Firma A verlangt andere Daten als die Firma B. Arbeiten aber mit einer gleichen Indikation. Wie will ich denn das Medikament A mit B vergleichen, wenn wir unterschiedliche Daten mit unterschiedlicher Qualität vergleichen wollen? Dann gibt es zwar große Studien, die müssen wir nur unendlich aufblasen, um in eine statistische Menge hineinzukommen. Das dauert unendlich lange, bis wir die Daten haben. Dann reagieren wir vielleicht darauf. Das heißt, wir brauchen einen viel stärkeren Austausch und eine Vergleichbarkeit der Daten. Und da müssen wir uns treffen. Und das ist die Herausforderung zwischen den Medizinentwicklern und den Medizinanwendern.
Und Professor Pföhringer, wie verhindern wir, dass der Arztberuf durch Technologie entmenschlicht wird?
Ja, da haben Sie praktisch genau das Steckenpferd dessen, was ich immer kommuniziere. Es darf nur der Co-Pilot sein, ja. Wir müssen die Technologie uns so zum Sklaven machen, dann nehme ich absichtlich dieses Wort, was ja sicherlich eine Konnotation in jedem hat, wo ich sage, die Technik muss da sein, um uns Aufgaben abzunehmen. Es kann nicht sein, dass ein Arzt bis zu 100 Tage im Jahr Paperwork macht, ja. Damit ist ja der Arzt schon verbürokratisiert, aber niemand ist in die Arztschule gegangen, um an einem Rechner zu sitzen und Briefe zu schreiben oder Versicherungsanfragen zu beantworten. Das sind auch alles größtenteils stupide Tätigkeiten. Ja, das kann in Zukunft alles Technologie lösen. Ja. Mein großes Thema ist immer, dass wir sagen, wir müssen den Arzt weg von der Tastatur, weg vom Bildschirm und zurück zum Patienten bringen. Ja. Ein Orthopäde-Unfallchirurg möchte behandeln, möchte Schmerz nehmen, sei es durch konservative Orthopädie, sei es durch operative Tätigkeiten. Da können wir heilen, da ist unser Mehrwert, dafür sind wir ausgebildet. Ich ziehe dann immer den Vergleich, der Rennfahrer in der Formel 1, der tankt das Auto nicht selber und der ist auch nicht für die Logistik, dass da Benzin da ist, verantwortlich, geschweige denn für den Transport seines Fahrzeugs dorthin, sondern der muss dann Rennen fahren, dafür ist er ausgebildet. Das ist das Thema, wir müssen die Leute wieder da zurückholen. Sie haben gefragt nach der Entmenschlichung. Ich glaube, wir müssen die Technologie dahingehend zurückdrängen, dass sie zwar stattfindet, verbindet, aber dass sie nicht zwischen den Leuten steht, sondern den Leuten wieder mehr Zeit füreinander schenkt. Wie ich vorhin gesagt habe, Sie müssen schauen, dass wenn Sie beim Abendessen eine Stunde mit jemandem sind, dass Sie diese Stunde mit der Person verbringen und nicht im Internet hängen. Weil dann ist es schade, weil dann geht uns Zeit verloren und dann kommunizieren wir aneinander vorbei. Und das ist etwas, aber das liegt am Einzelnen, aber auch, und da kann ich nach Ulm verweisen, da gibt es einen Herrn, ich kann den Namen gerade nicht sagen, wir versuchen das nachzureichen, der dazu auch verschiedenste Bücher publiziert hat und öfter spricht, wo er immer sagt, wir müssen von der Technologie wieder wegkommen, weil es zerstört das Denken. Wenn Sie sich junge Kinder anschauen heutzutage, die nur am iPad großgezogen werden, statt irgendwie mal auf den Baum zu klettern, dann wird es schwierig.
Sie befassen sich auch mit ökonomischen Aspekten der Medizin, einer digitalen Prozessoptimierung und der Akzeptanz von digitaler Medizin. Wie kann Digitalisierung dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung kosteneffizienter zu gestalten? Und wie stellen wir sicher, dass digitale Technologien nicht zu einer Zweiklassenmedizin führen?
Ich fange mal von hinten an mit der Zweiklassenmedizin. Das sehe ich gar nicht, ganz im Gegenteil, sondern es führt ja dann zu einer globalen Verfügbarkeit von Medizin auf einem hohen Niveau, wenn wir intelligente Digitalisierung durchführen, weil allen Leuten erstmal eine maximale Expertise zur Verfügung steht. Das heißt also, es wird nicht nur, da schaut der Herr Chefarzt über die CT-Bilder und da schaut also der jüngste Assistent drüber oder vielleicht gar niemand, sondern es schaut in erster Linie mal die gleiche KI über alle Bilder. Das ist ja generell ein Thema. Wir haben immer mehr Daten. Der durchschnittliche Radiologe sieht zwischen 30.000 und 50.000 Bilder in einer Schicht. Ja. Das kann kein menschliches Gehirn irgendwie verarbeiten. Da brauchen wir eine KI. Und da ist es so, dass die KI das auf jeden Fall besser macht, muss ich sagen, und dass es dadurch auch besser wird. Und bei der Ökonomisierung ist es so, wenn wir Teile der Arbeitstätigkeit des Arztes, wie ich vorhin gesagt habe, wieder an eine Technik zurücktransferieren, kann ich doch den Einzelnen viel besser einsetzen für das, wofür er ausgebildet wurde. Er kann sich mit den einzelnen Patienten besser und intensiver auseinandersetzen und kann in der Zeit, die gewonnen ist, auch mehr Patienten behandeln. Die 100 Tage, die ich vorhin gesagt habe, die sind verlorene Zeit, die gehören dem Patienten.
Der Professor Huss hat mehrfach genickt während Ihres Vortrags.
Nun, das ist ja offensichtlich. Ich meine, wir müssen wieder die Kompetenz dorthin bringen, wo sie hingehört. Und wir werden das sehen auch im Rahmen der wie immer gearteten Krankenhausreform, die in irgendeiner Weise kommen wird. Wir müssen wieder die Leute das machen lassen, was sie gelernt haben, was wir machen wollen und was sie begeistert machen. Und dazu müssen wir die digitalen Plattformen liefern, bereitstellen und müssen also wirklich an der Schnittstelle sein, wo wir den Arzt lassen können, wo wir die Schwester oder den Pfleger ihren Job machen lassen können und wo die Administration macht. Aber auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Plattform und mit dem gleichen Selbstverständnis, nämlich mit dem Ziel, wirklich maximale Gesundheitsversorgung in einer vernünftigen Zeit zu machen, mit den besten Therapien und den besten Diagnosen für unsere Patienten. Und das wird nur durch dieses gemeinsame Ziel erreichbar sein. Wir brauchen diese Lösungen und um auch ein paar schöne Vergleiche zurückzubringen, die auch Herr Pföhringer schon hatte, auch der Arzt braucht natürlich ein umfassendes Wissen. Und wenn man in ein Flugzeug steigt, und wir haben schon drüber, das Thema kam schon, also Rennwagen und Flugzeug, Sie gehen ja davon aus, dass der Pilot genau weiß, welches Wetter am Ankunftsort ist und wie der Gegenwind ist und wie viel Treibstoff er braucht. Das muss auch der Arzt wissen, aber er muss, wie gesagt, das Flugzeug, nicht der Arzt, der Arzt wissen natürlich für seine Patienten, aber er muss nicht wissen, wie viel Pflaster er auflegt und wie er das Pflaster bestellt. Und das sind die Dinge, da müssen wir wieder zurück.
Welche Technologien oder Entwicklungen werden aus Ihrer Sicht in den nächsten 10 Jahren die Medizin am stärksten verändern? Sei es in der Klinik oder in der pharmazeutischen Forschung. Wir beginnen mit Professor Pföhringer.
Wie heißt es immer? Prognosen sind schwierig, vor allem wenn Sie sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Das kommt jetzt aus München von Karl Valentin, aber es ist schon richtig, weil es ist ja so, wenn wir alle die Glaskugel hätten, dann könnten wir daraus noch mehr machen. Was glaube ich selber? Ich bin der festen Überzeugung, wer einmal ChatGPT intelligent eingesetzt hat, der wird sich eben nicht mehr mit schwachsinnigen Themen auseinandersetzen. Ja, und bei schwachsinnigen Themen sage ich ganz, ganz viel, auch vieles, was wir für ganz großartig halten, wenn man einen Vortrag halten muss. Und man lässt sich schon mal die Grundlage des Vortrags von einer KI bauen, dann sparen Sie so unglaublich viel Zeit. Ich sage jetzt ganz provokativ, ich muss in Berlin einen halbstündigen Vortrag halten. Ich setze mich in München auf dem Weg zum Flughafen hinaus hin, befrage ChatGPT und lasse den die ersten Folien bauen. Sage ihm, ich brauche 25 Folien auf Englisch mit Bildern zum Thema XYZ. Die Audienz sind, kann ich sagen, von Hausfrauen über Apotheker zu Fachärzte, Deutsche Forschungsgesellschaft, völlig egal, kann ich ihm sagen und kann auch noch sagen, ich brauche dazu auch wissenschaftliche Belege. Dann baut der mir einen Vortrag. Kann ich den so halten? Ich würde mich damit nicht wohlfühlen, aber der baut ein Grundgerüst. Das ist das, was sozusagen sonst die Juniors machen, wo man dann sagt, okay, der jüngste Assistent muss irgendwas zusammenbauen und dann am Schluss muss man es wie einen Diamanten erstmal schleifen. Aber dann habe ich mir schon mal unglaublich viel Zeit gespart und da habe ich natürlich einen riesen Vorteil und dann kann ich dadurch was machen. Sie haben mich gefragt, was glaube ich wird der größte sozusagen Effekt sein oder was sind die größten Entwicklungen in den nächsten 10 Jahren? Das wird die Basis unserer Tätigkeit uns abnehmen. Nochmal, dass jemand einen Arztbrief von A bis Z schreibt, Herr Meier fiel vom Kirschbaum und brach sich das rechte Bein und so weiter, das ist alles schwachsinnig investierte Zeit. Das wird natürlich eine KI übernehmen und die wird dann auch rausfiltern, welche Abrechnungspositionen sind da drin, welche Relevanz und Outcome für den weiterbehandelten Arzt, für die Reha-Klinik, für den Hausarzt und so weiter, was kommt da raus, welche Medikamente muss der nehmen, wann muss er die wieder absetzen und so weiter. Das kann doch alles eine Technologie und das ist, glaube ich, die entscheidende Entwicklung. Im Hintergrund, im Vordergrund wird sicherlich Robotik eine Riesenrolle einnehmen. Da gibt es verschiedenste Experten, die ich Ihnen auch vorschlagen kann, die da noch tiefer drin sind, die ohne ihren Da Vinci-Roboter am liebsten keinen Tag operieren wollen. Und ich glaube, auch bei den Radiologen ist es so, die werden auch viel mehr die Chance haben, interventionell tätig zu sein und sich viel, viel mehr mit weiteren Themen und Chancen der Radiologie zu befassen, weil die stumpfe Analyse und das Hinweisen in dem Bild stimmt irgendetwas nicht. Das kann eine Technologie. Aber, wie gesagt, das ist keine Bedrohung. Der Arzt wird nicht ersetzt, er wird ermächtigt. Er hat auf einmal wieder mehr Zeit, um noch tiefer einzusteigen und so wie ich bei dem Vortrag eventuell dann die nächste Stunde im Flugzeug zu nutzen, um zu sagen, jetzt mache ich den Vortrag richtig schön und dann habe ich am Schluss eine Koproduktion.
Professor Huss hat gerade genickt.
Ja, ich muss die ganze Zeit nicken, wenn der Herr Föhringer was sagt, weil ich kann ihm nur zustimmen und die berühmten, also ChatGPT, also die Large Language Modelle werden uns wirklich komplett verändern und die Medizin auch, sagen wir mal, führen. Braucht es die natürliche Intelligenz des Arztes, des Erfahrenen? Auf jeden Fall. Das bleibt unbenommen und das werden wir auch in Zukunft haben und werden wir auch in Zukunft nutzen. Also von daher absolut. Und Sie haben nach 10 Jahren gefragt, vielfach ist das Stichwort Quantencomputer, spielt auch immer eine Rolle. Experten sagen mir, die nächsten 5 Jahre auf gar keinen Fall, in 10 Jahren hoffentlich. Also schneller rechnen, besser rechnen, aktiver rechnen, teilweise proaktiv schon vorhersagen können, was passiert mit den ganzen intelligenten Modellen, also generative KI. Aber jetzt plappere ich einfach den Experten nach, was aber für mich häufig überzeugend klingt und wo es viele tolle Beispiele schon gibt.
Wir sind am Jahresende. Vielen Dank den beiden Herren. Guten Rutsch ins nächste Jahr. Viel Erfolg mit allem, was Sie prognostiziert haben. Vielen Dank, Professor Dominik Föhringer, und ebenso vielen Dank, Professor Ralf Huss.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.